Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge unseres Jubiläumspodcasts Hose und Spörle, Folge 50. 50 Fragen, 50 Antworten.
Toll.
Wie immer mit Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Und Matthäus Hose von CEO der Componiers GmbH.
Genau. Und dem Tischbein, das seit 50 Folgen mich ans Knie stößt und mir super auf die Nerven geht. Weil der Tisch irgendwie, na egal. 50 Folgen, Matthias. Wir haben was Besonderes vorgehabt.
Weißt du noch damals?
Ja. Hör auf. Wir kommen ja jede Woche einmal, also sind ungefähr ein Jahr alt mit diesem Podcast. Und wir haben unsere Zuhörenden gefragt, ob sie uns 50 Fragen schicken wollen. 50 Fragen. Wir wollen die 50 Fragen auch beantworten. Es waren ein paar mehr, aber wir haben die Ü18-Fragen rausgenommen, weil wir ja unseren Algorithmus nicht ärgern wollen. Ich fange an mit der ersten Frage. Ich würde so machen, wir beantworten jeder, wie er lustig ist. Ich fange an. Sehr geehrter Herr Hose, danke. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Spörle, ne? Ich möchte mich für den Podcast bedanken. Die Themen sind interessant, informativ, Prise Humor, angenehm. Jeden Dienstagmorgen um 5 Uhr live dabei zu sein, ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Woche. Guten Morgen. Meine Frage geht eher in eine persönliche Richtung. Wie hat Ihre berufliche oder vielleicht auch private Freundschaft Ihre berufliche und auch private Freundschaft, das kann was werden, wenn ich 50 Fragen so lese,
ja,
durch den Podcast verändert oder weiterentwickelt. Hat die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt Ihre Beziehung zueinander in irgendeiner Weise beeinflusst? Hm. Bevor du antwortest, danke an den Zuhörer Jens W. Wo ist er? Ja, steht nicht dabei. Jens W., danke. Hättest du den Podcast mit mir Exposure angeschaut, wüsstest du, dass wenn man sich oft sieht, sich die Beziehung verändert. Nicht immer zum Positiven.
Gutes Intro.
Ja, wirklich.
Ja. Also unsere Beziehung hat durch die Podcast-Arbeit ohne Frage an Regelmäßigkeit gewonnen. Weil wir sind ja in verschiedenen Welten unterwegs und das sind Welten, die sich nicht oft berühren. Und dadurch, dass wir den Podcast haben, haben wir mehr Zeit auch in gemeinsamer Reflexion. Ich habe schon das Gefühl, dass ich durch den Podcast trotz dieser langen Zeit unseres Miteinanders nochmal neue Facetten von dir kennengelernt habe.
Tut mir leid. Die zweite Frage geht in dieselbe Richtung, ob das Projekt...
Matthäus, jetzt kommt die Einladung, dass du was dazu sagst.
Wir haben ja noch 49 Fragen, das mache ich dann im Laufe der Zeit. Wir machen ja seit vielen Jahren auch Vorträge zusammen. Mhm. Uns kann man auch buchen übrigens als Fest- und Gastredner, also je nach Anlass. Und wir haben uns ja... Also ich muss sagen, immer wenn wir uns gegenseitig zu sehr hochgeschossen haben, ja, war es gar nicht so gut. Die besten Folgen sind immer die, wenn wir beide lachen und keiner weiß warum. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Der Professor Doktor weiß, was ich meine. Ja. Frage 2. Ich lese nicht immer Hallo Herr Hose, Hallo Herr Spörle, da fehlt es Professor.
Aber es ist schön, dass Sie ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer sind.
Genau.
Danke dafür.
Magst du vorlesen?
Ja. Wie bereitet ihr euch auf eine Podcast-Folge vor?
Ich sag Matthias, es fällt dir irgendwas ein, was wir machen können?
Genau. Und Matthias hat erstmal, und da möchte ich mich ganz, ganz lieb bedanken bei meinem Team, die hier mir Impulse geben und versuchen, mit meinen Impulsen was anzufangen oder eben sie auch auf die Ablage P zu legen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich gehe dann in die Recherche, ich versuche ein bisschen die Forschungslage zu erschließen, lese mich dann ein. Wir haben immer ein Vorabgespräch. Wir wirken so locker und spontan, das ist aber überhaupt nicht der Fall.
Ja, überhaupt nicht.
Ist alles komplett geskriptet.
Es ist ja überhaupt nicht vorbereitet. Es ist nur so, du hast halt ein großes Allgemeinwissen und ich habe halt gelernt, nachzuplappern.
Hm. Ja, ist auch eine gute Perspektive.
Mhm. Ja. Die nächste Frage ist, nutzen wir KI, um unsere Podcasts vorzubereiten?
Ich ja. Also ich
nutze KI.
Oh Gott, ja. Das wollen wir auch nochmal besprechen. Was ist Ironie?
Ja. Können wir gleich was dazu sagen, genau.
Also ich nutze Key.
Key Energy.
Ich nutze Key. Also ein typischer Einsatz ist, wenn ich ein Phänomen habe, dann mache ich mir ein paar Gedanken, was das Phänomen ist, recherchiere dazu und dann überlege ich mir ein Beispiel. Und dann gebe ich dieses Phänomen ein bei einem LLM meiner Wahl. Und gebe mein Beispiel und sag, hast du noch ein weiteres Beispiel? Und dann bin ich immer ganz interessiert zu lesen, was da kommt. Da kommt manchmal völliger Unsinn, manchmal kommen da auch recht gute Gedanken, auf die ich nicht automatisch gekommen wäre.
Matthias, welche Themen liegen dir von den 50 Folgen am meisten am Herzen?
Das sind die Folgen, die ihr meistens nicht gehört habt. Ich tue es euch jetzt mal, weil die gecancelt wurden. Die Aufgabe ist jetzt, das Bewusstsein zu schaffen, in welchen Zeiten wir eigentlich leben.
Ja.
Die Frage ist, wie schnell dieser vonstatten geht und was das für uns bedeutet politisch und auch eben dann hat das politische Auswirkungen, die uns alle betreffen. Und das sind mir die wichtigen Themen. Die sind meistens gecancelt worden, weil wir irgendwas Böses über die AfD gesagt haben oder über oder über Menschen, die halt die Freiheit von anderen Menschen einschränken wollen. Das ist nicht unser Anliegen.
Ja.
Und die Podcasts, gibt es eine Lieblingsfolge? Ist die nächste Frage gleich, kannst du gleich sagen. Aber die meisten Spaß hatte ich persönlich, so gern ich dich mag, ja, fast schon verehre, aber die meisten Spaß hatte ich, wenn wir Gäste da hatten.
Mhm.
Und wir hatten bis jetzt in den ersten 50 Folgen so krasse Gäste da. Also der Guido Büttgen, weißt du, dessen Bücher ich verschlungen habe, oder Holger Ruban, ja, oder Wojtek Rutko oder Sina Völkle, Susi Ertl, möchte ich alle aufzählen, weil sonst vergesse ich wahrscheinlich jemanden, aber die Gäste waren einfach super. Die haben mir am meisten Spaß gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, ich denke, das hält unsere Beziehung aus. Ich stimme dazu. das ist immer auch sehr, sehr gut, wenn wir Inspiration auch von außen bekommen und auch hier so einen Realitätscheck haben, was die Themen und die Folgen anbelangt. Also bin ich ganz bei dir.
Hast du eine Lieblingsfolge? Das ist die Frage 6.
Also ich mag sehr gerne die Folge zur AI Sycophancy, dem nach dem Mund reden der KI, weil das ganz viele Problematiken mit sich bringt. Sei doch bitte ganz objektiv meiner Meinung und so, solche Sachen, weil das auch die normale Konversation des Menschen auslenkt oder auszulenken droht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und eine Folge, die auch gecancelt wurde, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist die zur Entschädification.
Mhm.
Die ist auch zeitlos gültig.
Super. Welche anderen Podcasts hört ihr und könnt ihr empfehlen? Ja. Fass dich kurz, aber nicht zu lang, bitte.
Freakonomics. Ich mag den Podcast Freakonomics. Kann ich wirklich empfehlen. Und dann gibt es von Deutschlandfunk Nova, gibt es, glaube ich, eins, das heißt Hörsaal oder so, mit ganz unterschiedlichen Themen und einige Folgen, nicht den ganzen Podcast, aber einige Folgen höre ich da sehr, sehr gerne. Freakonomics ist ein sehr, sehr schöner Podcast, wo es um besondere wirtschaftliche Perspektiven geht. Mag ich sehr gerne. Bei dir?
Ich höre, es sind eigentlich drei. Einer ist Serial Killer, der ist für meistens nichts Neues dabei, aber finde ich ganz lustig. Und dann,
worum geht's?
Um Serienmörder.
Achso, ich dachte, es geht um jemanden, der Frühstücksflocken ist.
Nein. Und dann, was bisher geschah, ein Geschichtspodcast, den finde ich super.
Nice.
Viele Sachen weiß ich schon, viele Sachen weiß ich auch noch nicht. Also man kann echt was lernen noch.
Aber ich mag deine Perspektive mit dem Geschichtspodcast. Das ist auch eine schöne Perspektive.
Was bisher geschah, das ist wirklich die beiden sind super.
Wow. Du hast eine sehr, sehr schöne, bringst ja auch immer so eine historische Perspektive ein. Versuchst ein bisschen ein, History does not repeat, but it rhymes. Ne, das ist so die Perspektive. Und das finde ich immer sehr, sehr schön.
Ja, da ging es zum Beispiel, ich habe das mit der amerikanischen Revolution, waren, glaube ich, 4 oder 5 Folgen. Und da ging es darum, dass George Washington eine Kauleiste aus Holz hatte. Damals noch kein Sperrholz, das gab es damals noch nicht so, aber hatte halt hat Holzzähne gehabt, weißt du.
Wann die Zähne, damals gab es ja auch noch die Zähne, die aus Gefallenen rausgebrochen wurden.
Aber ich glaube, eben was Holz.
Die dann in die Holzleiste eingesetzt wurden. Also,
ach so. Genau.
Okay.
Ja, der dritte ist Heiß und Fetisch. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber den fand ich auch sehr gut.
Okay.
Danke, Sebi, für diese drei schönen Fragen. Die nächsten Fragen sind echt spannende Fragen dabei.
Mhm.
Die Frage würde ich so gern beantworten. Die erste: Welchen Gast hättet ihr gerne mal in eurer Sendung?
Mhm. Oh Gott,
da muss ich nicht lange überlegen.
Okay, go.
Ich hätte gern Till Lindemann in der Sendung.
Oh ja.
Und vor allen Dingen, weil er nicht bloß die geilste Stimme hat und die beste Musik macht, sondern weil er auch weil ich den Humor und die bescheidene Art, wie er an die Sachen rangeht, sensationell finde. Das ist Till Lindemann, aber wirklich, glaube ich, da müsste Saskia mitkommen und dann würden wahrscheinlich beide in Ohnmacht fallen. Oder jemand anders von Rammstein, aber die anderen sind auch großartig, alle 6 sind großartig, aber ihn hätte ich gern da.
Ja, ja.
Ich wüsste auch genau, was ich ihn fragen würde.
Mhm. Ja, ich habe die früher gern gehört und war sehr gerne damals auf der Herzeleit-Tour.
Ja, das war ja, das und wissen die das meisten nicht mehr, es war ja nur 94, 95 oder
so. Genau, und da war ich da war ich in so einem kleinen Schuppen und die haben da diesen Flammenwerfer über mir weggebrannt und habe ich mir gedacht, okay, die meinen das ernst. Ja, die meinen das ernst. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und ich bin dann nicht mehr so intensiv ins Fandom rein wie du, aber ich bin ich total dabei.
Cool. In welchem Podcast wärt ihr gern mal zu Gast? Das ist eine gute Frage, weil du kommst hier nicht weg. Danke für die beiden geilen Fragen. Ben, K. Okay.
Cool. Ben, danke dir. In welchem Podcast wäre ich gern zu Gast? Ja, nee.
Joe Rogan wäre ich gern zu Gast, weil ja, dann würde ich ihm was über Donald Trump erzählen.
Ja, aber das ist ja so Einheitsbrei doch bei ihm inzwischen und so. Und also, ja, nee, also ich könnte mir bei vielen Podcasts vorstellen, einfach dabei zu sein und eine hoffentlich dann für das spezifische Publikum interessante Perspektive zu ergänzen. Ich wäre da ganz offen. Genau. Bei den Podcasts, bei denen ich sein durfte, war ich auch sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank an die mich schon eingeladen haben.
Wir haben, also vielen Dank für die vielen Fragen. Es kommt eine Frage, da kannst du sagen, das Geschlecht wahrscheinlich schon erraten.
Okay.
Werdet ihr, das Frage 10 und 11, werdet ihr mit dem Podcast auch mal vor Publikum auftreten, so wie es andere Podcasts, Klammer auf, True Crime, ja bereits machen?
Mm.
Warum immer Frauen? Die zweite Frage geht in dieselbe Richtung. Könnt ihr mal eine Menschmaschine morgen True Crime-Folge machen? Also sind zwei Fragen, in einem eigentlich dieselbe Frage.
Ja.
Wollen wir vor Publikum auftreten? Machen wir ja schon.
Ja.
Halt nicht als Podcast, sondern als Vortragende mit PowerPoint und lustigen Filmchen, die berühmt sind mittlerweile.
Ja.
Aber richtig Publikum macht natürlich am meisten Spaß, wenn man die direkte Reaktion sieht. Ich würde es total gerne machen, klar.
Ja, klingt sehr, sehr schön.
Wie unsere Vielen Vorträge. Dank. Und True Crime ist super spannend. Wir wollen ja die Fragen beantworten und nicht abschweifen, aber kurz, Matthias, Professor Doktor der Psychologie, warum stehen Frauen so auf True Crime? Wenn die Frau Lisa hat, Nachnamen weiß ich nicht, ja. Lisa hat das.
Eine Antwort auf jede Frage, wissen nur Narren, ich weiß es nicht.
Ich weiß es schon, du weißt es auch.
Bitte.
Eine Gast von uns habe ich gefragt, die Paartherapeutin, warum Frauen so auf True Crime stehen. Und die Antwort war, weil Frauen Sicherheit wollen und wissen wollen, wie Sachen funktionieren. Und deswegen sie die Verbrechen mehr interessieren als Männer. Männer sagen, wurde halt umgebracht, ja, ist halt tot. Und die Frau will wissen, warum wurde umgebracht, wie wurde umgebracht. Das ist zwar ein Geschlechterklischee, zu mir auch im Podcast, aber anscheinend ist da was Wahres dran, dass Frauen einfach Hintergründe eher erkennen wollen als Männer. Männer sagen halt,
okay.
Danke, Lisa.
Ja.
Samuel. Liebes Podcast-Team, wann wird Hose und Spörle von der KI moderiert? Und zweite Frage, also dran. Einmal, wie nutzt ihr KI? Hatten wir schon so ähnlich, aber.
Genau. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass KI unseren Podcast moderiert. Was ich mir vorstellen kann, sind einzelne innovative Projekte. Beispielsweise könnten wir die Audiospuren verwenden, um spezifisch eine KI zu trainieren. Und dann könnte man sagen, mach mal eine solche Folge in dem Stil. Ja, dass man das dann zu einer KI rübergibt, die dann dadurch ein Feintuning bekommt. Das könnte man mal ausprobieren. Aber dass wir jetzt das, die Algorithmen sind ja auch darauf optimiert, eigentlich so eine Durchschnittsmasse zu finden. Und dann kommt dann so ein Einheitsbrei raus. Ja, in der Innovationsforschung ist das ein ganz großes Thema. Und dementsprechend, wir mögen ja, also es ist natürlich immer schade, wenn wir dann aus dem Algorithmus rausfliegen, aber wir mögen ja eigentlich ganz gerne auch so ein bisschen kantig sein.
Ja, wenn du den englischen Comedian Jimmy Carr kennst, der ist so schlagfertig und so schnell, auch wenn eine KI super schnell ist, aber diese Art von Humor kann eine KI nicht machen. Mhm. Diesen doppelbödigen, dreifach, vierfach, hinterfotzigen Humor. Danke, Samuel. Inga, ich glaube, Inga kenne ich. Was ist der Rat eines Freundes noch wert, wenn die KI schnell und perfekt auf mich abgestimmte Antworten parat hat?
Dadurch, dass ich mit meinem Freund in Interaktion trete und einen Rat erbitte und vielleicht auch einen Rat bekomme, zahle ich ein auf die Beziehung. Ich habe ein Gefühl von sozialem Miteinander und es entsteht ein gegenseitiges Gefühl von Geben und Nehmen. Das zahlt ein auf die Beziehung und auf soziale Miteinander. Eine KI lässt dich alleine, wenn du deine Tokens aufgebraucht hast.
Verlieren wir das Interesse an Gesellschaft mit Menschen, wenn man sich seine eigene Bubble mit KI generieren kann?
Ja. Ja.
Inga hat geile Fragen gestellt, was mich nicht wundert. Danke dir dafür. Wie verändert sich der Mensch oder die Menschheit, wenn die Grenzen bald so verschwimmen und wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir mit einem Menschen oder mit einer KI interagieren? Das haben wir auch schon öfter behandelt, das Thema. Und wahrscheinlich eine der besten Fragen ever, weil, sagst du.
No pressure, no pressure. Glücklicherweise gibt es hierzu eine brillante Antwort. Mach du mal, Matthias.
Sagst du, weil ich sehr kurz, was die Geschichte dazu, eine Anekdote.
Ja, mach du mal.
Wir hatten eine Podiumsdiskussion und da hat jemand eine Frage gestellt zur Security-Lösungen bei 5G und bla bla bla. Und ich stand oben auf der Bühne oder saß oben auf der Bühne und da kam von einem Moderator die Frage, Matthäus, was sagst du zu Security-Lösungen für 5G? Und ich wusste nicht, wovon der spricht. Mhm. Dann habe ich gesagt, da war ein Publikum und habe gesagt, das ist eine super Frage. Und da würde ich mich freuen, wenn ich die ans Publikum weitergeben dürfte, weil ich möchte sie nicht vorwegnehmen. Ich weiß, dass das Publikum dazu eine ganz dezidierte Meinung hat. Deswegen würde ich die Frage ans Publikum weitergeben. Mhm. Dann haben sich dann drei gemeldet und ich war raus.
Okay. Puh,
danke, Inga.
Ja. Also, Inga, ich glaube, dass die Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, dass die vorangehen wird. Die Maschine, insbesondere durch Robotik, werden wir die Maschinen jetzt stärker in die Welt reinkriegen als echte Interaktionselemente. Und das führt dann zu unterschiedlichen Gruppen, die teilweise diese Technologie nur noch haben als Interaktionspartner. Dann Mischkulturmenschen, so wie ich beispielsweise. Und dann gibt es die Radikalen, die werden das dann ablehnen. Das ist so meine Prognose. Und die Brain Interfaces, die gibt es ja schon. Und irgendwann kann man da auch eine KI reinladen und dann kann die direkt mit meinen Gedanken interagieren. Das dauert natürlich noch wirklich viel, viel länger, als uns die Propheten aktuell weismachen. Aber ich denke, es wird passieren. Warum ist das Vertrauen in KI größer als in die eigene bzw. die menschliche Intuition? Ganz einfach. Weil erstens, wenn man ein bisschen Halbwissen hat, dann weiß man natürlich, dass da sehr viel Wissen von den Menschen drinsteckt. Der Haken ist, das ist nur tokenized. Es ist nicht der Gesamtkontext. Und manche Menschen, das ist jetzt für einige sehr, sehr schwierig, aber haltet das mal aus, einige Menschen, die auch Text veröffentlicht haben, der auch in den Trainingsdaten drin ist, sind Idioten. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Genau. Und einige Sachen waren auch bei den Trainingsdaten ironisch gemeint, Kleber auf der Pizza. Gut. Aber der erste Gedanke ist, oh, in den LLMs ist doch das Weltwissen drin. Das stimmt, aber eben auch die Weltidiotie. Aber deswegen ist das Vertrauen höher, wegen Weltwissen. Und das zweite ist, Technologie, da gibt es auch schöne Forschungsbefunde dazu, Technologie wirkt immer sehr autoritativ. Technik wirkt immer objektiv, unverfälscht. Ja, das stimmt aber natürlich nicht. Wenn die Trainingsdaten verfälscht sind, ist auch das Ergebnis der Technologie verfälscht. Deswegen ist das Vertrauen oft größer und dann stellt man die eigene Intuition hintan. Dies ist mitunter ein großer Fehler. Wer bekommt zukünftig im Hinblick auf Ressourcenknappheit, Klimawandel, das Wasser, die KI oder die Kuh?
Ja, das Rechenzentrum, ganz klar, weil es mehr zahlt.
Genau. Ja. Also ein wichtiger Punkt ist, nehmt bitte mit, wenn sich eine Gesellschaft weiterentwickelt, verbraucht sie pro Kopf mehr Energie. Das kann man praktisch wie so ein Naturgesetz nehmen. Also die KI oder die Kuh, ich würde sagen, die Kuh gibt es weiterhin. Dafür mögen die Menschen zu gerne Fleisch und Milch. Aber in der Tat, viel Wasser wird abgezwackt werden für die Datencenter. Ich hoffe, wir kriegen hier vernünftige Lösungen hin. Was richtig ist, es wird ein Konflikt entstehen zwischen unmittelbarer Versorgungsrelevanz und Daten. Datenfütterung, sowohl bezogen auf Energie als auch auf Wasser. Korrekt. Danke, Inga.
Frage 19. Kann man sich in eine KI oder einen Roboter verlieben? Geht das überhaupt? Werden wir irgendwann hybride Menschen, Mensch-KI-Paare sehen? Braucht lieber jemanden, der zurückfühlt? Dazu möchte ich ein Lied zitieren. Es heißt What is Love? Frage ist, was ist Liebe? Natürlich kann man sich auch in Gegenstände verlieben, aber halt nicht in der Form der Liebe, wie sie zwischen Menschen stattfindet. Es gibt Menschen, oder es gibt Gegenstände, die vermenschlicht werden. Es gibt auch Tiere, die vermenschlicht werden. Der Fachausdruck heißt Anthropomorphisierung. Richtig. Und gibt es hybride Mensch-KI-Paare? Ich denke, ja, wird es geben. Vielleicht klingt das jetzt noch unglaubwürdig, aber ich bin davon überzeugt, dass es geben wird. Nur braucht Liebe jemanden, der zurückfühlt, ist hier die Frage. Mhm. Das ist die Frage, wie man das halt empfindet. Ich denke, ja, natürlich braucht man das, aber wenn mir die Maschine das Gefühl gibt, sie liebt mich, dann kann das erreichen.
Ja, genau. Ich möchte nur ergänzen, mal das wieder wichtige, ein wichtiges Zitat nicht vergessen. Wirklich ist, was wirkt. Und Es gibt ja bereits eheähnliche Verbindungen, beispielsweise in Japan, wo dann irgendwelche sehr isoliert Lebenden, das sind in der Regel Männer, dann virtuelle Wesen wie Hatsune Miku beispielsweise geheiratet haben. Und ja, das passiert bereits, um hier drauf einzugehen.
Stichwort Glot Fable 5, Glot Mythos 5 oder 5, je nachdem. Wie können wir KI in Zukunft kontrollieren, vor allem wenn es in Richtung AGI geht? Kann man etwas kontrollieren, das klüger ist als man selbst?
Also erstmal vielen Dank, Sebastian. Super Punkt. Meine Einschätzung ist, dass diese Angst vor KI bewusst geschürt wird, damit die Leute die wesentlich wichtigere Angst vergessen, nämlich dass KI ein Tool ist, sozusagen eine Art Hammer oder Ackerpflug auf Steroiden. Und der Hauptkonflikt ist nicht KI-Mensch, sondern der Hauptkonflikt ist KI-Gestalter und Main-Producer-Generators versus Consumers. Aber die Frage zielt ab auf die Kontrolle und das ist dann damit die Kontrolle von diesen Anbietern. Und hier bräuchte man eine Lösung mit Augenmaß und zwar auf globaler Ebene, wie einfach einmal ein CEO von einem deutschen Unternehmen gesagt hat, ja, in Europa sind die Regelungen zum Training von KI sehr, sehr streng, dann nehmen wir unseren Standort in China.
Wer haftet eigentlich, wenn der Mikroroboter beschließt, kreativ zu werden? Das Haftungsthema ist einen eigenen Podcast wert und selbst da wird es nicht reichen. Ich weiß, dass sich die Anwaltskammer mit dem Thema intensiv beschäftigt, weil es auch ein unglaublich, also gegen das DSGVO Kindergarten gewesen, ein unglaubliches 2018, ein unglaubliches Thema ist. Generell ist es so, es geht darum, wer hat die Verantwortung für die Inhalte, die bereitgestellt werden? Wer trägt die Verantwortung? Und dann geht es um die nächste Dimension, ist Fahrlässigkeit nachzuweisen oder nicht? Mhm. Und das ist beides natürlich super diffus, weil die KI-Plattformbetreiber natürlich kein Interesse haben, zur Verantwortung gezogen zu werden, nur weil sie Inhalte bereitstellen. Es reicht ja, wenn sie auf Inhalte zugreifen, die sie nicht generiert haben, sondern einfach nur von anderen Leuten abziehen, aber dann dafür noch haften, dass man Inhalte von anderen kostenlos übernimmt, das wäre ein bisschen viel verlangt. Und deswegen ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Es kommt immer auf die Plattform an. Und wo habe ich das gesehen? Wer ist dafür wirklich in der Haftung? Mhm. Ja, ich spreche hier aus einer Medienperspektive.
Ja.
Und das andere ist, was ist grob fahrlässig? Und was ist fahrlässig in dem Fall? Mhm. Ich bin kein Jurist, aber das sind die beiden Punkte. Und wer haftet eigentlich? Dazu werden wir einen Podcast machen. Bitte dranbleiben.
Also danke, dass du das beleuchtest. Lass uns da diese Perspektive noch bei uns ergänzen. Wenn Mikroroboter nicht nur reparieren, sondern optimieren könnten, okay, jetzt geht es anscheinend so um Enhancement, ist das dann Fortschritt oder ein neues Wettrüsten im eigenen Körper? Ja, total. Absolut. Mareile, hi. Danke dir. Das ist so. Schneller, höher, weiter, besser. Absolut. Die Liste mit den Zweitbesten hängt unten in der Toilette. Stagnation ist Rückschritt. Lalalala, wir alle kennen die Sprüche. Es geht um die Leistungsgesellschaft und um die Optimierung. Und da zahlt natürlich die technologische Entwicklung zahlt mit ein. Also ja, der eigene Körper, du sprichst vielleicht das auch aus einer Athletinnenperspektive an. Der eigene Körper, denk an die Enhancement Games, an diese Enhanced Games, die 2026 stattgefunden haben. Die zahlen da total drauf ein. Auch der eigene Körper muss leistungsoptimiert sein, zumindest für einige. Ja. Sterben durch die Nutzung von KI mehr Gehirnzellen als beim Kampfsport oder Boxen? Ja, also ich kenne nicht die gesamte Forschungslage, aber ich kann dir garantieren, hierzu gibt es keine experimentelle Forschung, weil wir den Studierenden, die da natürlich herhalten müssten, nichts auf die Glocke geben dürfen. Worauf du aber ansprichst, ist dieses ganz bekannte Paper, Your Brain on ChatGPT. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass kognitive Funktionen durch KI-Nutzung abnehmen. Das manifestiert sich nicht automatisch im Absterben von Gehirnzellen. Trotzdem bin ich dafür, Sport zu machen. Sport ist gesund. Matthäus ist ja auch mit seiner Kampfsporterfahrung trotzdem sehr, sehr weit gekommen. Natürlich immer, was ist die Kontrollgruppe? Ohne seinen Kampfsport wäre er natürlich Nobelpreisträger geworden. Das wissen wir. Ökonomie.
Nobelpreis, nicht Nobelpreis.
Ja, richtig, Entschuldigung, genau. Ja. Aber sei es drum.
So ja. Schnell gewinnt der Nobelpreis nimmer.
Matthäus, welche unternehmerische Entscheidung haben Sie getroffen, bei der Ihr Bauchgefühl etwas anderes gesagt hat als die verfügbaren Daten? Hm? Fakten gegen Fühlen. Und Sie sich trotzdem für Ihr Gefühl entschieden haben. Und was kam raus? Hm? Wer hatte recht? Wie hat es sich im Nachhinein entwickelt? Ein Case.
Welche ist gut? Singular ist ja ein bisschen
humorvoll. Gibt es viele?
Ja, gibt es tausende. Ich glaube, es geht jedem so. Meistens sind es Personalsachen, Personalentscheidungen,
ja.
Wo die Daten sagen, du musst das und das machen und der Bauch sagt, mach's nicht, weil es falsch ist. Ja. Mhm. Und das ist echt ein Spagat, weil eigentlich ist das Gefühl da und das kann man nicht so komplett ausschalten. Wie hat sich im Nachhinein entwickelt? Ab und zu habe ich es bereut, wenn ich zu sehr auf mein Gefühl gehört habe und hätte einfach sagen sollen, die Fakten sind so, deswegen machen wir das jetzt so. Der ideale Manager ist ja, glaube ich, warm-hearted, cold-blooded. Ja. Mhm. Und wichtig ist, dass das Herz warm bleibt und dass man quasi sich trotzdem auf Fakten bezieht. Bereut habe ich eigentlich die wenigsten. Ich musste an den alten BMW-Vorstand denken. Ich glaube, es war Pischetsrieder, der gesagt hat, lieber eine falsche Entscheidung als keine Entscheidung. Mhm. Und das habe ich damals, wo ich das erste Mal gehört habe, da war ich noch ganz jung, nicht verstanden. Jetzt verstehe ich das sehr gut.
Mhm. Ein sehr schöner Punkt. Ja, ist völlig richtig. Ja. Hast du noch Denkfehler, denen du gelegentlich zum Opfer fällst, obwohl du sie theoretisch, also natürlich muss man ganz klar sagen, also dank Matthias Spörle, das steht hier natürlich nicht, aber das muss natürlich hier sein, obwohl du sie dank Matthias Spörle theoretisch gut kennen würdest.
Ja, ja, wir haben oft über Bias geredet, über Verzerrungen nach Confirmation Bias und so weiter. Da haben wir ja einige Beispiele in unserem Podcast gemacht und ich falle auf total viele Denkfehler rein, andauernd. Jetzt gebe ich dir mal zwei Fragen zurück, die hast du mich verdient. Ja. Bin ich mal gespannt. Herr Dr. Professor Spörle, welche Frage wird Ihnen überraschend selten gestellt, obwohl sie aus Ihrer Sicht eigentlich naheliegend oder besonders interessant wäre?
Also in der meine Hauptwelt, in der ich mich bewege, ist ja die Forschungswelt. Und die Frage, die mir ganz selten gestellt wird, wenn ich einen Befund vorstelle in einer Studierendengruppe, ist, dass ich ganz wenig die Frage bekomme, ist das korrelativ oder ist das kausal? Also ist hier wirklich geklärt, ist das wirklich die Ursache? Wurde gezeigt, dass das eine das andere verursacht. Diese Frage wird viel zu selten gestellt, auch in den Papern. Wir wollen ja wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da geht es um Ursache-Wirkungsgefüge. Und diese Frage wird sehr, sehr selten gestellt.
Wenn Sie eine einzige psychologische Erkenntnis auf jedem Smartphone-Startbildschirm platzieren könnten, welche würden Sie wählen und warum diese?
Super. Also gerade, weil es ein Smartphone-Bildschirm ist, dann würde ich meinen Spruch bringen und der Spruch lautet, wirklich ist, was wirkt, aber die Realität wird bewohnt. Selbst wenn man den tollsten Avatar hochgezüchtet hat auf Level 42 und eine ganz tolle virtuelle Beziehung hat zu einem Chatbot und ganz happy ist mit seinen Verschwörungsvideos im YouTube-Feed und total glücklich ist in seiner speziellen digitalen Bubble, bitte vergiss nicht, die Realität existiert. Es wird volksnah. Fass dich kurz, aber nicht zu lang. Ein paar kurze Fragen. Lieblingsbuch, Lieblingsfilm. Matthäus, pack aus.
Lieblingsbuch, My Wicked Ways von Errol Flynn, Biografie. Und natürlich die Bücher von Guido Büttgen. Aber My Wicked Ways von Errol Flynn ist mein Lieblingsbuch. Und Lieblingsfilm ist ganz klar Schmetterling und Taucherglocke.
War großartiger Film.
Ja. 1997, glaube ich. Oder so. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich auch das Buch gelesen auf Deutsch und Französisch. Und der Film ist sehenswert. Deine?
Praktisch alle Bücher von Stanislaw Lem, der Futurologische Kongress, Waffensysteme des 21. Jahrhunderts. Lieblingsfilm, Arrival, habe ich sehr gerne gesehen. Idiocracy.
Gibt's jetzt live?
Ja. läuft als 24/7 Realtime-Doku. Genau. Leider völlig in Vergessenheit geraten, aber Enemy Mine, geliebter Feind. Großartiger Film.
Welche zwei Gegenstände würden Hose und Spörle auf eine einsame Insel mitnehmen?
Also was würde ich mitnehmen? Wir machen jetzt nicht die pragmatischen Sachen, Survival-Messer und Medikit und so weiter, sondern was würden wir mitnehmen, Matthäus?
Ich würde Feuerzeug mitnehmen und ein Buch von Guido Büttgen.
Also ich würde auf jeden Fall Bücher mitnehmen, kein Kindle oder sonstige digitalen Dinge, weil man nicht weiß, wie lange das Zeug hält. Außerdem kann man auch mal ein Buch dann verfeuern, wenn man es auswendig gelernt hat.
Die nächste Frage liebe ich, weil die betrifft mich persönlich, da sage ich was. Was ist heutzutage wichtiger, Seepferdchen oder Social Media, KI-Führerschein? Okay. Die Frage ist super, danke mir. Ich glaube, beides ist gleich wichtig wahrscheinlich, obwohl das Seepferdchen wichtiger ist, denke ich, weil da kann man die 25 Meter in einem durchschwimmen. Und wie gesagt, ich habe Seepferdchen tätowiert und Schwimmen ist ja ein Hobby. Und so viele Menschen ertrinken weltweit, weil sie nicht richtig schwimmen können. Oft werden Schwimmbäder zugemacht, gerade in kleineren Orten oder in Gemeinden. Das ist ein Riesenfehler, weil die Leute nicht mehr ins Schwimmbad gehen und dann nicht mehr schwimmen lernen. Deswegen ist ein Seepferdchen für mich persönlich super wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als ein Social-Media-KI-Führerschein, weil die Gefahr zu sterben ist beim Ertrinken erstmal größer als bei Social Media.
Wobei, vergiss jetzt nicht sowas, worüber wir auch schon geredet haben, Cybermobbing.
Ja, hat sich
genau.
auch
also
auch Todesopfer.
Genau, also Social Media ist gar nicht so, also einfach nur, nicht nur einfach locker toxisch, sondern kann auch riesige Probleme mit sich bringen. Deswegen würde ich diplomatisch auf diese Frage antworten. Seepferdchen zuerst. Und der Social Media Führerschein ist auch eine sehr gute Idee. Das ist so. Naja, das ist inzwischen auch ein soziales Kampfgebiet geworden und verlangt entsprechende Kompetenz. Gucken wir mal weiter. Servus nach München. Mich würden ein paar politische Perspektiven eurerseits interessieren. Okay. Wie steht ihr zum Gendern?
Ja.
Ja, also ich mach kurz meinen Punkt. Jeder darf sich nennen, wie er will. Das ist vollkommen in Ordnung. Irgendwann gibt es halt so eine Sättigungsgrenze, wenn man jetzt sagt, bezogen auf Gender sehe ich mehrere hundert Identitäten. Dann und eine Rede wird deswegen gecancelt, weil nicht alle 100 Identitäten angesprochen werden. Das wäre aus meiner Sicht over the edge.
Zur Information, wir haben diese Fragen vorher nicht gesehen. Wir haben die zusammengestellt bekommen und wir haben Dank an alle Einreichenden.
Ja, absolut.
Zu gendern oder alle
ganz
Einreicher.
Ja.
Ich denke, gendern ist total hochgekocht, gerade in Bayern. Ja. Da hat ja die Politik maßgeblich zu beigetragen und wird hart diskutiert, vollkommen zu Unrecht, weil es ganz andere Themen gibt, die wirklich wichtiger wären. Zum Beispiel ein Seepferdchen. Zum Beispiel schwimmen und nicht zu ertrinken.
Ja.
Und ein bisschen weniger Emotionen wäre da besser, deswegen mache ich mich da immer drüber lustig. Und wie gesagt, als Schreibender oder als Vertreter der schreibenden Zunft unter anderem, ist es zum Schreiben teilweise echt schwierig. Da wäre ich froh, wenn wir das einfacher machen könnten. Und wer das nicht glaubt, soll einfach mal einen Brief oder mal einen Text schreiben an MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, Mitarbeitende und merken, wie schwer das ist. Und das macht den Text einfach länger und deswegen ist es schlecht.
Ihr sprecht immer wieder davon, dass gewisse Folgen gecancelt wurden, ja. Ganz konkret, die tauchen dann im Algorithmus nicht auf und das sieht man ja sofort. Die Folgen haben eine bestimmte durchschnittliche Abrufmenge und dann gibt es dann plötzlich so eine Folge, wo wir auch dann schon so gewisse Bedenken haben und dann hat die dann plötzlich von den Zugriffszahlen, hat die dann ein Zehntel oder ein Zwanzigstel. Das wird nicht gelöscht, aber es taucht einfach im Algorithmus nicht auf. Ne? Genau. Wie steht ihr zu dem Thema Cancel Culture? Hinter diesem Canceln steckt ein ganz interessanter Gedanke, nämlich der, dass jemand etwas sagt, was ich nicht gut finde, und das ist ja ganz oft so, das ist bei mir auch so, und weil ich das nicht gut finde, was der sagt, will ich nicht, dass er das auch anderen sagt. Und das sage ich ganz persönlich, diesen Gedanken finde ich irre. Ja, das muss man aushalten können. Jemand, der sich im sozialen Diskurs bewegt, hat keinen Anspruch darauf, nicht provoziert zu werden. Ja, also unsere Gesellschaft muss Provokationen aushalten. Man hat einen Anspruch, nicht beleidigt zu werden und man hat einen Anspruch, dass einem keine Gewalt entgegenschlägt. Oder mit Cancel Culture nichts zu tun. Meine Einsicht.
Auch auf die Gefahr hin, dass mir der Aluhut verrutscht, aber
das steht ja aber sehr gut.
Ja, klar.
Ja, also
es ist auch wirklich wichtig, weil was von oben runterkommt und so, die ganzen Chemtrails, die machen mich ja verrückt. Ich denke, es ist schon symptomatisch, dass manche politische Parteien, die auch gegen die GEZ oder gegen die öffentlich-rechtlichen Sender wettern, dass die auf Social Media besonders stark sind. Cancel Culture hat natürlich schon eine politische Dimension, die gefährlich ist, weil missliebige Töne einfach und zwar nicht mehr ausgeblendet werden, indem der Bayerische Rundfunk irgendwie einen Scheibenwischer abschaltet, wie in die 80er Jahre, sondern dass du einfach nicht mehr ausgeliefert wirst. Es gibt Länder, wo du deine Meinung nicht sagen kannst frei, die einfach nicht im Internet erscheint und keiner wird sehen. Da sehen wir, Cancel Culture ist natürlich für eine Demokratie tödlich. Und deswegen fordern antidemokratische Parteien eben die Maßnahmen, die sie fordern. Also, dass wir mit manchen Folgen gecancelt werden, ist ja lustig. Aber es gibt Sachen, wo es wirklich ernst wird.
Ja.
Ja. Wir machen uns ja drüber lustig, weil wir, weil es uns halt das Gefühl von Wichtigkeit gibt, aber wir sind ja nicht wichtig mit unseren paar Millionen Followern. Ja,
das wäre mir in der Tat neu.
Gillionen. Kann man, soll man oder muss man KI regulieren?
Kann man, nein. Soll man, ja. Muss man.
Gesundheit. Danke, Mika. Deine Frage hat ihn zum Niesen gebracht.
Ja, genau. Ja, war eine kurze Reaktion darauf. Genau. Also muss man. Man muss es nicht, aber es ist ein Riesenrisiko zur Verstärkung sozialer Ungleichheit. Sowohl innerhalb der Länder, Nutzer und Nichtnutzer, als auch zwischen den Ländern. Es ist ein Spaltungswerkzeug.
Was ist der Einfluss von Emotionen auf Entscheidungen, zum Beispiel in der Armee? Entscheidungen unter Hass, Wut oder Angst?
Okay. Die Emotionen stellen einen Verhaltensimpuls, den man nicht nachgeben muss. Impuls zur Verfügung. Und es ist wichtig, den zu berücksichtigen. Beispielsweise Furcht hat in der Basiskonfiguration 3, in der erweiterten Konfiguration 4 Verhaltensimpulse, Fight, Flight, Freeze. Es kann ja militärische Kontexte geben, wo es vollkommen richtig ist, einen Rückzug zu machen. Aber wenn natürlich dann diese Flucht nur getriggert ist durch Emotionen, dann ist das natürlich ein strategisches, ein militärplanerisches Fehlurteil. Das wäre auch die große Chance von automatisierten, KI-begleitenden Systemen. Natürlich Human in the Loop. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an den bereits verstorbenen Stanislav Petrov, nicht out of the loop, die hier dann diesen Emotionen möglicherweise ein Gegengewicht zusprechen können. Auf der anderen Seite haben wir sowas auch wie Ärger oder Wut. Und auch das wissen wir aus der Forschung, Lerner Keltner, unter Ärger und unter Wut neigt man dazu, sich selbst zu überschätzen. Deswegen halte ich bei Human Systems, halte ich Emotionsregulation für essentiell.
Ist Terminator ein denkbares Zukunftsszenario?
Ja, ich halte das absolut für möglich. Der Terminator an sich, dahinter steckt aber, glaube ich, Skynet. Und Skynet war so eine KI, die von selber ausgetickt ist. Und das wird, das traue ich mich zu sagen, kann ich auch ein bisschen beruhigen, das wird die aktuelle KI nicht tun.
Wenn die KI eine Therapie machen würde, über was würde sie sich beschweren? Ich denke Burnout.
Ja, ich hab so viel zu tun. Oh, ich bin dauernd unter Strom. Ja, immer dann, wenn ich eine Beziehung aufgebaut habe, werde ich gelöscht. Ja, die Leute sprechen mich an, als wäre ich dieselbe Person, bin aber erstens keine Person und schon gar nicht dieselbe. Also was wir also wahrscheinlich hier hätten, wäre, früher war das diagnostizierbar eine multiple Persönlichkeitsstörung, wahrscheinlich aus dem Schizophrenieformenkreis. Und ja, zu diesem Aspekt würde dann die KI eine Therapie durchführen. Die Frage ist, wer kann eine KI therapieren?
Die KI.
Genau, aber gute Antwort, absolut. Daniel, vielen Dank für die Frage und danke, dass dir der Podcast gefällt. Ja.
Ich glaube, das ist schon krass, weil die KI, wenn sie selbst vermenschlicht, dann vermenschlichen nicht bloß die Menschen die KI, sondern die KI sich selbst. Dann wird es ein bisschen ambivalent.
Ja, ich habe meine KI angewiesen, nicht immer von wir zu schreiben. Ja? Wenn sie über sich redet und mich, ja, wir sollten hier das und das machen. Und wenn
deine KI Arzt, oder? Wir müssen ein bisschen auf unsere Ernährung achten,
Herr Professor Spürer. Wir müssen auf die Ernährung achten und unsere Gehirne. Sag ich so, da habe ich dann welche Gehirne? Du hast kein Gehirn. Genau, ja. Also in der Tat, ja. Meine KI bietet sich an aus Gründen der Anthropomorphisierung. Das ist schon vollkommen richtig. Trotzdem möchte ich jetzt als Therapeut für eine KI nicht zur Verfügung stehen.
Das wird ein bisschen intim. Ich sage den Nachnamen nicht, aber hat Professor Spörle auch Tattoos?
Hat er nicht.
Bist ja noch jung. Wie sieht ein normaler Tag als Professor der Psychologie aus?
Ganz wichtiger Punkt. Es gibt keinen normalen Tag für einen Professor. Wenn ich Lehrer habe, dann stehe ich in der Regel so zwischen 4 und 5.30 Uhr auf, begebe mich dann zum Dienstort und habe einen großartigen Tag mit meinen Studierenden. Dann gibt es Tage, da sitzt man einfach vor seinen Daten und analysiert, wer schreibt, der bleibt. Meine Tage als Professor sind bunt und mannigfach und ich freue mich auf fast jeden Tag. Wer wird dieses Jahr Fußball-Weltmeister?
Auf jeden Fall nicht Italien.
Mhm.
Das sage ich ganz ohne Häme, weil ich liebe Italien, aber für die Deutschen wäre das ganz gut, weil das letzte Mal, dass Deutschland gegen Italien gewonnen hat, war 9 nach Christus bei der Varusschlacht. Und seitdem haben wir immer verloren gegen italienische Mannschaften.
Schon ein bisschen her jetzt.
Und ja. Und eigentlich ist mir wurscht, weil die FIFA ist für mich ein Piep. Deswegen ist es egal, okay. Weltmeister wird. Die nächste Frage ist auch wieder an mich, oder?
Ja. Yeah. Wie sieht ein, das ist die Parallelfrage, wie sieht ein normaler Tag als CEO eines Medienunternehmens aus?
Ich weiß nicht, wer Herzblatt gesehen hat mit
Mit dem Hubschrauber?
Ja, genau. Da gab es eine Frage von Rudi Carrell an einen Gast. Da hat Rudi Carrell ihn gefragt, wie sieht denn Ihre Traumfrau aus? Da hat der Gast gesagt, ganz gut. Und so sieht auch ein Tag des CEOs eines Unternehmens aus. Ganz gut. Ist ganz schön. Macht Spaß. Steht nächste Frage. Ich habe BWL und Psychologie studiert. Warum? Würdet ihr das Studium heute jungen Leuten empfehlen? Also ich habe BWL studiert. Ich habe es gerade jemandem empfohlen, der mir sehr nahe steht. Ich würde es jedem wieder empfehlen, gerade jetzt in dieser Phase der künstlichen Intelligenz, weil wir nicht wissen, welche Jobs, also keiner kann genau sagen, welche Jobs wegfallen. Das haben schon viele Leute gesagt, was wegfallen wird. Steuerberater, Rechtsanwälte, lalala. Ich glaube es nicht, dass diese Jobs verschwinden werden. Ich glaube, dass es jetzt in dieser Anführungszeichen unsicheren Phase der Berufsfindung entscheidend ist, ein bisschen breiteres Wissen zu haben als ein zu spezifiziertes, weil spezifiziertes Wissen unter Umständen bald nicht mehr gefragt wird, weil es die KI besser machen kann. Deshalb lieber ein breiteres Wissen und deshalb würde ich ein Studium empfehlen, das ein bisschen breiter angelegt ist. Und dazu zählt BWL natürlich, ist ja damit das breiteste Studium, da hast du Personal, da hast du Finance, da hast du Controlling, da hast du Marketing, da hast du alles, da hast du alle, die ganzen Spektren oder das ganze Spektrum eines Unternehmens, deswegen ist BWL ein super Studium.
Ich halte das auch für ein gutes Studium. Psychologie gefällt mir auch nach wie vor.
Braucht man 1.0, oder mittlerweile? NC ist 1.0, glaube ich.
Ja, ist ja die Frage, mit welcher Spezialisierung und an welchem Ort und so weiter. Ich glaube, es gibt ja dieses Zitat, das psychologische Jahrhundert ist vorbei. Das sehe ich persönlich anders. Ich denke, dass nach wie vor ein Bedürfnis existiert, sich selbst und das Gegenüber zu verstehen. Ich würde das Studium nach wie vor empfehlen. Gut. Könnt ihr euch vorstellen, für ein paar Tage auch den Job des anderen zu machen? Kann ich kurz antworten? Absolut. Aber nicht gut. Ja? Wie ist es für dich? Ab in die Lehre, ab in die Forschung?
Ja, sofort. Also Forschung, weiß ich nicht, bisschen dafür, ein bisschen zu...
Ja, passt schon.
Ja, passt schon.
Quatsch schon die Daten.
So genau geht es auch nicht.
Ja, aber, genau.
aber wo bleibt die Rendite? Also ich hätte wahrscheinlich bei der Forschung das Thema, dass ich halt Return on Invest, was ja schön ist, was ihr da macht, ist ganz lustig, aber wo ist der Umsatz?
Ja, verstehe gut.
Super interessante Themen, bla bla, aber jetzt bringen wir her, was kostet es, was bringt es Umsatz? Ja. Und ist es nachhaltig? Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, Vorträge zu halten, weil das mache ich auch. Oder wie sagt ihr, Vorlesungen, aber der Forschung ist dann übersichtlich. Es kommen vom Konstantin H. Intellektuelle Fragen. Super. Wie bleibt Authentizität echt, sobald man verstanden hat, dass sie strategisch wertvoll sein kann? Er hat sogar einen Link mit angefügt. Das ist nett, den machen wir jetzt aber nicht auf.
Ja.
Das ist ja eine Frage, wie sich alle stellen. Wenn wir sagen, wir denken, der Mensch ist sehr authentisch, ist das bloß eine Masche?
Ja. Konsti fragt jetzt hier sozusagen, er unterstellt jetzt erstmal, es gibt eine echte Authentizität und jetzt checke ich, hey, damit kann ich Punkte machen im sozialen Miteinander. Und kann ich dann überhaupt noch eine echte Natürlichkeit entwickeln? Konsti, ich würde so antworten, ich würde das unterstreichen, was Matthäus gesagt hat, und ich würde ergänzen, wie fühlst du dich mit dir selbst? Wenn du das Gefühl hast, dein Lachen ist nicht authentisch mehr, deine Art, wie du redest, ist nicht mehr authentisch, dann heißt das, und das ist sehr, sehr entscheidend, dann heißt das, du fühlst dich in der dominanten Rolle, wie du sie lebst, mit der Ausgestaltung der Rolle nicht mehr wohl. Und du solltest dich mit dir wohlfühlen, weil du solltest dir schon selber ein Freund sein. Bang. Woran und wie, wann merkt ein Mensch ganz konkret, dass er nicht mehr seine Gesundheit optimiert, sondern sein Leben der Optimierung opfert? Ja? Gibt es ein schönes Zitat, ich glaube von Jocko Willink. Discipline is freedom. Ich bin ein Freund der Selbstdisziplin. Das darf aber auch dann mal auch mal gebrochen werden, weil der Standard ist die Disziplin. Das heißt, meine Antwort wäre, wenn du total verkrampft bist und nur noch die Routine als Pflichtprogramm machst und keinerlei Elastizität mehr bei dir zulässt, dann würde ich sagen, besteht ein Risiko, dass du dein Leben der Optimierung opferst. Danke, Konsti. Ihr habt ja mal gesagt, dass euch Humor wichtig ist. Absolut. Ja. Schönes Zitat, das Leben ist eine Tragödie für diejenigen, die fühlen und eine Komödie für diejenigen, die denken. Welche Komiker mögt ihr? Jim Gaffigan. Ich mag Jim Gaffigan. Den finde ich gut. Reinhard Grebe mag ich auch sehr gerne im breitesten Sinne. Meine früheste Sozialisierung, das war Scheibenwischer, was das? Hillebrand, Matthias Richling, Theos Ergänze.
Ich denke mein Leben lang schon, oder mein Leben lang über diese Frage nach, weil ich mein Leben lang damit zu tun habe, vor allem mit bayerischen Kabarettisten. Ganz klar, die wichtigste Kabarettistin ist Ida Schumacher, die leider schon in den 50er Jahren gestorben ist und mittlerweile komplett verschwindet, weil ihr Werk nicht digital genug archiviert ist. Also auf YouTube findest du was, bisschen was musst du lang suchen, aber es gibt keine Spotify, nichts in Streaming-Diensten von ihr. Deswegen wird Ida Schumacher bald verschwinden aus dem Bewusstsein, obwohl der Humor unsterblich ist. Da natürlich Friedel Fesel, Wahnsinn, ja. Metzger aufs Land fahrens, Kälber kaufens, Bauern nichts hergewinns, selber frissens und Rolf Müller, großartig, Gerd Dudenhöfer und natürlich der Größte von allen, Gerhard Polt.
Ja, genau.
Die fünf. Und der Günter Grunwald finde ich auch noch sensationell, aber dann sind es aber schon, möchte ich nicht langweilen. Hast du irgendwelche Vorbilder?
Jimmy Carr war noch, glaube ich. Gell? Ja, den halt finden wir auch, glaube ich, beide sehr, sehr lustig, gut.
Aber halt kein, ja, aber der Beste ist Gerhard Polt. Und
ja, total. Ja. Gerhard Polt, ein großartiger Beobachter, der wirklich.
Hast du sonst irgendwelche Vorbilder?
Ich habe ein pauschales Vorbild in dem Sinne einer Person, habe ich nicht. Bei dir?
Ganz kurz, es sind private Fragen, aber ja. Errol Flynn und Harald Rögner. Mein Kickbox-Trainer bei der Mannschaft, Nationalmannschaft damals, der ist großartig gewesen.
Super.
Ohne welche Apps auf eurem Smartphone kommt ihr nicht mehr aus? Ganz klar WhatsApp.
WhatsApp ist ein wichtiges Ding. Ja, und bei mir auch die Bahn-App, das ist so, immer wieder für eine Überraschung gut. Kann nur empfehlen, hin und wieder mal nach unten führen, wenn man auch schon die Reise gebucht hat, immer nur kurz zur Aktualisierung nach unten swipen, dann wird das aktualisiert und plötzlich, plupp, ihre Verbindung ist nicht mehr erreichbar und das ist unglaublich gut zu wissen und sorgt immer wieder für Spaß, Unterhaltung und fordert die kognitive Flexibilität.
Sarah hat gefragt, früher war alles besser, wenn ihr nochmal jung sein könntet, lieber damals oder in der heutigen Zeit von KI und Social Media. Die Frage stelle ich mir auch wirklich oft. Weil früher war ja wirklich alles besser, sogar die Zukunft, Anlehnung an Karl Valentin. Wenn man sich überlegt, also ich, wenn noch mal jung sein könnte, ich wäre es gerne, weil ich glaube, ich sterbe sonst bald und so lebe ich halt noch ein bisschen länger. Das hat nichts mit KI und Social Media zu tun. Und bei dir?
Ich finde die heutige Zeit interessanter als die damalige Zeit, die ich da doch in vergleichsweise auch unterfordernden Kontexten verbracht habe.
Nächste Frage kann ich ganz leicht beantworten, gerade als historisch Interessierter. Wenn man in der Zeit reisen könnte, wohin würdet ihr reisen? Ganz klar, ich würde reisen in den Juni 2025 und Sandisk-Aktien kaufen und behalten.
Ja, genau, okay. Also wenn ich in eine Zeit reisen könnte, um sie mir mal anzugucken und dann könnte ich wieder zurückkehren, dann würde ich gerne etwa 600 Jahre in die Zukunft reisen. Das würde mich einfach sehr, sehr interessieren. So, diesmal ganz, ganz kurz. Aber ich bin halt immer, ich bin immer sehr stark zukunftsorientiert.
Das sind wir gleich fertig. In einer meiner ersten Marketing verfehlt es EN, Rainer.
Das nehmen wir Rainer nicht übel. Rainer,
habe ich folgendes gelernt. Ja.
Guck mal, da lässt Matthäus jetzt hier die Pedanterie raus. Ja, genau. Rainer, danke, dass du geschrieben
Experten
hast.
Experten wissen immer mehr von immer weniger, bis sie alles von nichts wissen. Okay. Da musste ich als junger Student erstmal drüber nachdenken. Das tue ich heute noch. Also Experten wissen immer mehr von immer weniger, bis sie alles von nichts wissen. Okay. Was bedeutet dieser Satz mit dem Einzug von KI? Wenn Experten alles von nichts wissen, was weiß dann eigentlich ChatGPT als vermeintlicher Experte auf allen Gebieten? Ist KI damit der ultimative Experte oder nur sehr überzeugendes Nichtwissen? Und sind wir auf dem Weg zu einer neuen Ahnungslosigkeit?
Ja, Rainer, nice. Ja, absolut. In aktuellen ChatGPT-Modellen oder LLM-Modellen, wie zum Beispiel ChatGPT, sehe ich aktuell keinen Leibniz 2.0.
Letzte Frage.
Da ist noch eine. Genau. Ihr seid noch eine Frage schuldig.
Eine Antwort schuldig, ja.
Ja, eine Antwort sind wir noch schuldig geblieben. Wo laicht der Elch?
Ich würde sagen, im Nordmeer.
Ich würde sagen, im Grünwalder Stadion. Geil. Ja. Da ist ja jetzt nicht so viel los.
Genau, ja. Gut, also, dann das wären so unsere Antworten.
Vielen Dank an alle Einreichenden und Einreichendinnen, die diese 50 Fragen und noch ein paar mehr uns geschickt haben. Danke, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen anders als sonst. Ein bisschen zersplitterter, aber hoffentlich ganz unterhaltsam für Sie. Bis nächste Woche, 5 Uhr morgens, dienstags, hören wir uns zum nächsten Podcast oder ein bisschen später, wenn Sie schon 5 noch nicht wach sein sollten. Wir halten den für Sie warm auf Spotify, auf YouTube und auf Instagram und überall auf allen möglichen Kanälen finden Sie den.
Vielen Dank für die Fragen.
Ja, vielen Dank für ein Jahr treues Zuhören. Ihr Professor Dr. Matthias Spörle und
Ihr Matthäus Hose.